In den Königsbüchern begegnen wir gewaltigen Spannungen, fromme Könige werden von gottlosen Nachfolgern abgelöst, Götzendienst durchzieht das Volk und zugleich hält Gott unbeirrbar an seinen Zusagen fest. Manasse, Amon und Josia stehen wie drei Stationen auf diesem Weg, vom maßlosen Abfall über die kurze Zwischenphase bis hin zur tiefgreifenden Erneuerung, die jedoch das Gericht nicht mehr aufhalten kann. Gerade an dieser Geschichte lässt sich erkennen, wie Gott mit seinem Volk umgeht, wie ernst er Sünde nimmt und wie weit seine Gnade reicht, die in Christus ihre Mitte und Erfüllung findet. Manasse, die Tiefe des Abfalls und die Schwere der Sünde. Über Manasse fällt zunächst seine lange Regierungszeit ins Auge. 55 Jahre sind in der biblischen Geschichte eine nahezu erschreckende Spanne, wenn sie von Abfall erfüllt sind. Der Text zeichnet ihn nicht als impulsiven Sünder, der in einem Moment der Schwäche strauchelt, sondern als einen, der systematisch und über Jahre hinweg Strukturen des Bösen aufbaut. Es heißt, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Was Gott einst aus dem Land hinausgetrieben hatte, holt Manasse zurück, verfestigt es, institutionalisiert es. Er baut die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte, errichtet Altäre für den Baal, stellt die Aschera in den Tempel und bringt den Götzendienst bis in die innersten Vorhöfe des Hauses des Herrn. Sünde bleibt nicht an den Rändern, wenn sie geduldet wird, dringt sie unweigerlich in das Zentrum des geistlichen Lebens ein und entweiht gerade das, was als heilig markiert ist. Manasse tat, was böse war in den Augen Jehovas, nach den Gräueln der Nationen. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater niedergerissen hatte, und errichtete Altäre für den Baal, wie Ahab, der König von Israel, es getan hatte. Manasse betete das ganze Heer des Himmels an und baute Altäre im Haus Jehovas sowie Altäre für das ganze Heer des Himmels in beiden Vorhöfen des Hauses Jehovas. Außerdem ließ er seinen Sohn als Opfer für ein Götzenbild durchs Feuer gehen, trieb Wahrsagerei und Zauberei, bestellte Totenbeschwörer und Wahrsager, stellte das geschnitzte Bild der Aschera in den Tempel und vergoss sehr viel unschuldiges Blut. Manasse verführte das Volk Juda dazu, mehr Böses zu tun als die Nationen, indem sie nicht auf das durch Mose gegebene Gesetz hörten und in den Augen Jehovas über die Maßen taten, was böse war, und ihn zum Zorn reizten. Besonders erschütternd ist, wie eng Sünde und Verführung miteinander verwoben sind. Manasse sündigt nicht nur persönlich, er prägt ein ganzes Volk. Über ihn heißt es, Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgerottet hatte. Die Sünde hat deshalb eine besondere Schwere, weil sie gegen besseres Wissen geschieht. Juda verfügt über das Gesetz, über den Tempel, über die Geschichte der Bewahrung Gottes und gerade in diesem Licht wird der Abfall tiefer als der der Heiden. Sünde ist hier nicht bloß moralischer Fehltritt, sondern eine bewusste Abkehr von einem bekannten Gott. Die Folge ist nicht nur persönliches Verderben, sondern eine Verdunklung des gemeinschaftlichen Gedächtnisses an Gott, ein Umbau der kollektiven Werteordnung. Wenn der König Altäre im Haus des Herrn errichtet, wird Götzenanbetung zur neuen Normalität. Gott reagiert darauf nicht mit Gleichgültigkeit und nicht mit rascher, oberflächlicher Vergebung, die alles überdeckt, ohne es ernst zu nehmen. Er spricht durch seine Propheten und kündigt Gericht an, darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, will ich Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, die beiden Ohren gellen sollen. Und ich werde über Jerusalem die Messschnur Samarias spannen und die Waage des Hauses Ahabs, und ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt, man wischt sie aus und dreht sie um auf ihre Oberseite. Das Bild der ausgewischten Schüssel macht deutlich, wie gründlich Gott dem Bösen entgegentritt. Sein Gericht ist nicht Rachsucht, sondern die notwendige Konsequenz seiner Heiligkeit. Er nimmt ernst, was zerstört, und er lässt nicht zu, dass das, was seinen Namen trägt, dauerhaft mit Götzen gefüllt bleibt. So wird offenbar, dass Sünde eine zerstörerische Dynamik besitzt, die, wenn Gott sie nicht stoppt, alles erfasst. In dieser dunklen Geschichte liegt eine ernste, aber heilsame Ermutigung. Gott relativiert das Böse nicht, aber gerade dadurch wird seine Gnade umso kostbarer. Wer sieht, wie tief Manasse das Volk in die Finsternis führt, ahnt, wie tief Christus in das Gericht hinabgehen musste, um eine solche Schuld zu tragen. Die Konsequenzen von Sünde können Generationen prägen, doch der lebendige Gott ist nicht an diese Spirale gebunden. Sein Gericht ist zugleich der Schnitt, mit dem er Raum für Neues schafft. Wer das erkennt, lernt, die eigene Sünde nicht zu entschuldigen, sondern ans Licht zu bringen und sie im Licht der Heiligkeit Gottes zu sehen. Gerade in dieser Klarheit erwacht neue Ehrfurcht und eine tiefe Dankbarkeit für den, der fähig ist, selbst die am tiefsten verstrickte Geschichte zu durchbrechen und einen neuen Anfang zu setzen. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Aber sie hörten nicht, und Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgerottet hatte. Die Regierung Manasses ist eine eindringliche Warnung vor der schleichenden Macht der Sünde und eine Einladung, Gottes Heiligkeit ernst zu nehmen. Sie zeigt, wie schnell aus kleinen Zugeständnissen feste Strukturen werden, wie der Verlust der inneren Ausrichtung langsam, aber sicher den Mittelpunkt des Glaubenslebens besetzt. Zwischen den Zeilen ist spürbar, Gott ist nicht gleichgültig, wenn das, was seinen Namen trägt, von anderen Mächten bestimmt wird. Sein Gericht über Juda ist hart, aber nicht willkürlich, es ist die konsequente Antwort eines Gottes, der sein Volk liebt und darum das zerstörende Gift der Sünde nicht einfach gewähren lässt. Im Licht des Evangeliums wird die Geschichte Manasses zu einem Spiegel, der die Tiefe der Schuld und damit die Größe des Kreuzes offenlegt. Der Blick auf diese Schwere ist nicht dazu da, im Dunkel zu lassen, sondern um die Freude über die Gnade zu vertiefen. Wo die zerstörerische Kraft der Sünde erkannt wird, wächst zugleich die Gewissheit, dass Gott mächtiger ist als jede Geschichte des Abfalls und dass sein Urteil nicht das letzte Wort, sondern der Wegbereiter für seinen rettenden Eingriff ist. Josia, wahre Erneuerung durch Gottes Wort und zerbrochenes Herz. Mit Josia tritt ein König auf, der in ein geistlich verwüstetes Land hineingeboren wird. Die Spuren Manasses und Amons liegen wie eine dicke Schicht über Juda, die Höhen stehen, die Götzen sind präsent, das Gesetz ist verstummt. Und genau in diese Situation hinein heißt es über Josia, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Noch bevor das Gesetzbuch wiederentdeckt wird, ist in seinem Innern eine Ausrichtung auf den Gott Davids vorhanden. Das zeigt, dass Gottes Wirken nicht an die äußere Situation gebunden ist. Mitten in einer Generation, die von Abfall geprägt ist, kann Gott ein Herz erwecken, das sich nach seiner Wahrheit sehnt, auch wenn vieles noch unklar ist. Das Buch des Gesetzes, das der Hohepriester im Tempel gefunden hatte, wurde Josia vom Schreiber vorgelesen. Als Josia die Worte dieses Buches hörte, zerriss er seine Kleider und befahl dem Hohepriester und seinen Dienern, wegen der Worte des Gesetzes für ihn, für das Volk und für ganz Juda bei Jehova anzufragen. Der Wendepunkt kommt, als im vernachlässigten Tempel das Buch des Gesetzes gefunden und dem König vorgelesen wird. Die Reaktion Josias ist nicht nüchterne Distanz, sondern tiefes Erschrecken, er zerreißt seine Kleider, erkennt, wie weit das Volk vom Willen Gottes entfernt ist, und sendet Gesandte, um den Herrn zu befragen. Gottes Antwort durch die Prophetin Hulda macht deutlich, wie er die innere Haltung Josias sieht, er kündigt zwar das Gericht über Juda an, aber über Josia heißt es, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Einwohner geredet habe, und du vor mir geweint hast, so habe auch ich gehört, spricht der Herr. Wahre Erneuerung beginnt dort, wo das Wort Gottes das Herz wirklich trifft, wo nicht nur verstanden, sondern erschüttert, bewegt und zerbrochen wird. Aus dieser inneren Begegnung mit dem Wort erwächst ein neues Handeln. Josia versammelt das Volk, lässt alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war, öffentlich lesen und stellt sich selbst unter dieses Wort. Er erneuert den Bund vor dem Herrn und verpflichtet sich, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Daraus folgen keine symbolischen Gesten, sondern eine umfassende Reinigung, Götzenbilder werden entfernt, Höhen zerstört, priesterliche Strukturen des Abfalls niedergerissen. Schließlich wird das Passa in einer Intensität und Übereinstimmung mit der Schrift gefeiert, wie man sie seit den Tagen der Richter nicht mehr kannte. Das Wort Gottes bleibt nicht Theorie, es gestaltet das öffentliche, kultische und persönliche Leben neu. Die Geschichte Josias ist eine stille Ermutigung für alle, die in einem Umfeld leben, das geistlich verarmt scheint. Sie macht deutlich, dass Gott ein einzelnes, demütiges Herz gebrauchen kann, um in einem ganzen Volk eine neue Richtung zu eröffnen. Entscheidender als die Fülle der religiösen Aktivitäten ist, ob das Herz weich bleibt, wenn Gottes Wort spricht. Josia zeigt, wie befreiend es ist, sich von der Schrift leiten zu lassen, selbst wenn diese Leitung zuerst Schmerz, Scham und Umkehr bedeutet. In seinem Weg liegt ein Trost, Gott sieht das zerbrochene Herz und verbindet Erneuerung nicht mit äußerer Stärke, sondern mit innerer Demut. Wer sich dem Wort öffnet, darf damit rechnen, dass Gott nicht nur richtet, sondern auch neu ordnet, reinigt und Geschichte anders weiterschreibt, als es die Vergangenheit erwarten lässt. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Einwohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen, zum Fluch werden sollen, und weil du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich gehört, spricht der Herr. Josias Regierungszeit macht sichtbar, wie Gott durch sein Wort und ein zerknirschtes Herz echte Erneuerung wirkt. Im Gegensatz zu einer rein organisatorischen Reform, die Strukturen ändert, ohne die Tiefe des Menschen zu berühren, beginnt bei ihm alles mit dem inneren Erschrecken über die Diskrepanz zwischen Gottes Offenbarung und dem gelebten Alltag. Dies ist kein zerstörerisches Erschrecken, sondern ein heilsames, das Herz wird weich, nicht hart, es öffnet sich, statt sich zu verschließen. In dieser Öffnung kann Gottes Wort wieder Maßstab, Trost und Korrektur sein. Der Weg Josias zeigt, dass selbst langjährige Prägungen des Abfalls nicht das letzte Wort haben müssen. Wo das Wort Gottes neu gehört, geglaubt und ernst genommen wird, können alte Altäre fallen und neue Wege entstehen. Das ermutigt, die eigene Geschichte und die Geschichte des Volkes Gottes nicht als festgeschrieben zu betrachten, sondern mit der Erwartung zu leben, dass Gott durch sein gesprochenes Wort und eine demütige Antwort darauf tiefgreifende, bleibende Veränderungen schenken kann. Über Josia hinaus, Gottes Ökonomie in Christus und seinem Leib. So eindrucksvoll Josias Leben in der Geschichte Judas hervortritt, die Erzählung endet nicht mit einer dauerhaften Wende. Der Text hält nüchtern fest, dass sich der brennende Zorn des Herrn über Juda trotz Josias Reformen nicht abwendet, doch kehrte der Herr nicht um von der Größe seines Zornes, mit dem sein Zorn gegen Juda entbrannt war wegen all der Reizungen, mit denen Manasse ihn gereizt hatte. Damit wird deutlich, dass selbst der beste König, die gründlichste Reform und die tiefste persönliche Umkehr die lange Geschichte des Abfalls nicht auslöschen können. Was zerstört wurde, lässt sich nicht allein durch äußere Maßnahmen und menschliche Treue wiederherstellen. Die Geschichte der Könige führt an eine Grenze, an der alle Hoffnung auf einen rein innergeschichtlichen Retter zerbricht, es braucht einen anderen, mehr als menschlichen König. Die im Alten Testament aufgezeichnete Geschichte ist ein Vorbild. Die Geschichtsbücher wurden in die Heilige Schrift aufgenommen, weil sie uns in der Typologie einen lebendigen Einblick in Gottes Ökonomie geben. Das Wesen der Typologie der alttestamentlichen Geschichte ist Gottes Ökonomie mit Christus und seinem Leib als Zentrum und Wirklichkeit. Die alttestamentliche Geschichtsschreibung erhält vor diesem Hintergrund ihr theologisches Gewicht. Sie ist nicht bloß Chronik, sondern ein vielschichtiges Zeugnis, das auf Gottes größere Ökonomie hinweist. David wurde in 2 Samuel eine Verheißung gegeben, die über seine eigene Person hinausgeht. Gott will ihm ein Haus bauen und einen Nachkommen schenken, der zugleich als Sohn Gottes bezeichnet wird. Josia steht innerhalb dieser davidischen Linie und verkörpert in seinem Eifer eine vorläufige Erfüllung, aber eben nur vorläufig. Erst in Jesus Christus tritt der vollkommene Sohn Davids auf, in dem Gott selbst Mensch wird. In ihm nimmt der dreieine Gott die Geschichte seines Volkes, ihre Schuld und ihr Gericht auf sich. Am Kreuz trägt Christus nicht nur die Sünden Einzelner, sondern das Gewicht des kollektiven Abfalls, die verfehlte Berufung Israels, die Rebellion der Nationen, die Götzenanbetung und den Ungehorsam, der sich durch die Jahrhunderte zieht. In der Heiligen Schrift wird sichtbar, wie weit dieser Weg Gottes geht. Die Gemeinde, von der Apostelgeschichte 20 spricht, ist kein loses religiöses Gebilde, sondern das Ergebnis dieses Weges, die Gemeinde Gottes, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. In seinem Tod beendet Christus die Herrschaft der Sünde, entwaffnet die Mächte der Finsternis und setzt einen neuen Anfang. In der Auferstehung wird er, wie Paulus sagt, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Als dieser pneumatische Christus teilt er das göttliche Leben aus, das Menschen nicht nur äußerlich reformiert, sondern innerlich erneuert, wiedergebärt, verwandelt und in seinen Leib einfügt. So entsteht der Leib Christi, der korporative Christus, in dem der verarbeitete dreieine Gott und seine Erlösten miteinander verbunden sind. Damit erhält auch die Geschichte Judas ihren Platz in einem viel größeren Horizont. Die Schattenseiten der Königszeit zeigen, wie tief die Not reicht, die Lichtgestalten wie Josia lassen ahnen, was Gottes Königsherrschaft bedeutet, ohne sie schon zu verwirklichen. Im Licht von Christus wird klar, es geht nicht einfach um bessere Herrscher, sondern um eine neue Menschheit in ihm, um ein Volk, das in der Kraft seiner Auferstehung lebt und in dem Gott selbst Wohnung genommen hat. Diese Perspektive ist zugleich ernst und tröstlich. Ernst, weil sie deutlich macht, dass keine menschliche Anstrengung den Bruch zwischen Gott und seinem Volk dauerhaft heilen kann. Tröstlich, weil sie zeigt, dass Gott diesen Bruch in Christus selbst überbrückt hat und seine Ökonomie darauf ausgerichtet ist, Menschen nicht nur zu korrigieren, sondern sie zu seinem Leib zu formen. In dieser Gewissheit darf die oft schmerzliche Geschichte des Volkes Gottes heute gelesen werden, nicht als Endpunkt, sondern als Teil eines Weges, der auf die letztendliche Vollendung in Christus und seiner Gemeinde zuläuft. Doch kehrte der Herr nicht um von der Größe seines Zornes, mit dem sein Zorn gegen Juda entbrannt war wegen all der Reizungen, mit denen Manasse ihn gereizt hatte. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, dann werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib hervorgehen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Der Blick über Josia hinaus auf Gottes Ökonomie in Christus stellt die Frage nach der Grundlage aller Hoffnung. Die Geschichte zeigt, dass selbst die aufrichtigste menschliche Reform die tiefen Risse der Vergangenheit nicht einfach schließen kann. Gerade darin liegt ein Trost, die Last, die Geschichte des Volkes Gottes endgültig zu heilen, liegt nicht auf menschlichen Schultern. Sie ruht auf dem, der sein Volk durch sein eigenes Blut erworben hat. In Christus begegnet uns der König, der nicht nur ordnet, reinigt und lehrt, sondern der das Gericht trägt, das über unserem Versagen steht und uns dadurch in eine neue Wirklichkeit versetzt. Wer sich als Glied seines Leibes versteht, lebt nicht mehr nur aus der Kraft eigener Treue, sondern aus der Gegenwart des lebenspendenden Geistes. So wird deutlich, dass selbst da, wo die äußere Geschichte begrenzt bleibt, die innere Geschichte Gottes mit seinen Erlösten weitergeht. In diesem Licht dürfen auch die dunklen Kapitel des eigenen Lebens und der Kirche gelesen werden, nicht um sie zu beschönigen, sondern um sie in die Hände dessen zu legen, der fähig ist, aus zerbrochenen Linien einen Weg zur Herrlichkeit zu formen. Herr Jesus Christus, du wahrer König aus dem Haus Davids, danke, dass du inmitten von Abfall und Verwirrung deinen Plan mit deinem Volk nicht aufgibst. Du kennst die Geschichte deines Volkes und auch die verborgenen Wege unseres eigenen Herzens, und dennoch hast du dich selbst hingegeben, um Sünde, Satan und die Welt zu überwinden und uns neues Leben zu schenken. Öffne unsere Herzen neu für dein lebendiges Wort, damit es uns trifft, zurechtbringt und in deiner Liebe verwandelt. Lass uns in der Kraft deiner Auferstehung leben und als Glieder deines Leibes ein Vorgeschmack der kommenden Vollendung sein. Stärke alle, die sich nach Erneuerung sehnen, mit der Gewissheit, dass deine Gnade größer ist als jede Vergangenheit und dass deine Treue bis ans Ziel trägt. Dir vertrauen wir unsere Wege und dein Volk an, bis du alles vollkommen gemacht hast. Amen.